Hallo Leute. Hey Friends. Das ist Talking Kaputt, der Podcast des Kaputt-Magazins.
Dear listeners, welcome to Talking Kaputt, the podcast by Kaputt, your magazine for pop and insolvency. Interviews, talks and trouble. The doors are open.
Hallo und herzlich willkommen beim Talking Kaputt Podcast. Ich bin Lennart und ich sitze hier mit zwei ganz tollen Gästen. Einmal Nikolai, den ihr vielleicht noch von der letzten Folge kennt.
Hallo.
Wo wir über unsere Lieblingsalben gesprochen haben des letzten Jahres. Und Philipp Kressmann, Musikjournalist, unter anderem auch für Kaputt, für den WDR, den Deutschlandfunk, den Musikexpress, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Hallo Philipp.
Hallo zusammen. Ich habe leider mein Stativ hier nicht mit, das heißt, ich muss hier richtig Muskelkraft das Mikro die ganze Zeit selber halten.
Fleißig die Hand wechseln.
Ja.
Schaffst du.
Ich hoffe.
Wir haben uns, ursprünglich war die Idee, dass wir für diese Folge so das erste Quartal des Musikjahres 2024 besprechen, aber dann ist uns aufgefallen, das ist vielleicht doch ein bisschen sehr groß, da müsste man wahrscheinlich jede Woche was machen. Also haben wir uns drei Themen rausgesucht, über die wir ein bisschen sprechen möchten, die da wären. Einmal die Pitchfork News, da ist ja viel passiert Anfang des Jahres. Dann die Band The Last Dinner Party, die ja gerade so ein bisschen im Hype, einen Hype haben. Und ein neues Buch von Dietmar Dart über Miley Cyrus. Und ganz am Ende hat jeder noch ein Album mitgebracht, das er einem vorstellen möchte und den anderen was drüber erzählen will. Fangen wir mal an mit der Pitchfork-Sache. Für die Leute, die es nicht wissen, Mitte Januar ist rausgekommen, dass Pitchfork mit GQ, dem Männermagazin, fusioniert werden soll quasi. Pitchfork ist, ich denke, die meisten wissen das, ein sehr wichtiges amerikanisches Online-Musikmagazin. Die veröffentlichen jeden Tag Album-Reviews und Interviews und was auch immer. Und die sollen jetzt zusammengelegt werden, genau, mit GQ. Und es wurden auch schon viele Mitarbeiter entlassen, auch welche, die schon seit über 20 Jahren dabei sind, unter anderem auch die Chefredakteurin Pooja Patel. Da vielleicht als kurze Randnotiz, ich habe gelesen, dass als die Anna Wintour, das ist die Chefin des Verlags, denen das gesagt hat, dass die jetzt fusioniert werden und zu viel entlassen werden, hat sie wohl nicht ihre Sonnenbrille abgenommen, nur um einmal so, so wie kaltblütig das da
war. Ja.
Und dann ist auch noch rausgekommen, der Tweet aber wurde mittlerweile gelöscht, dass das aber nicht daran liegt, dass Pitchfork nicht genug performt hat, sondern die Seite lief wohl von allen Seiten, die bei diesem Condé Nast Verlag sind, dazu gehört auch Vogue und die GQ, die lief wohl am besten.
Ja, noch sehr viele Aufrufe, ne?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, also bei mir im Alltag, Arbeitsalltag so, auch bei KollegInnen gefühlt, ist diese Seite eigentlich auch immer noch sehr beliebt gewesen oder ist es weiterhin? Man muss ja auch echt sagen, wir haben jetzt irgendwie Ende März und zum Glück steht das ganze Online-Angebot ja noch. Es gibt jetzt sogar im Juni, habe ich gesehen, ein Pitchfork-Festival wieder.
Mhm. Das wird das weiterhin heißt, organisiert?
Da gibt's jetzt auch schon ein tolles Programm. Black Pumas zum Beispiel am Start. Ich glaube, mehrere Tage, drei Tage oder so. Also es steht ja noch alles. Es gibt auch am laufenden Band weiter Reviews. Also, aber wie so häufig bei solchen Sachen ist es ja auch ein langsamer Prozess, sage ich mal. Ja.
Also ist es dann nur noch in den USA oder wird das weiterhin auch, es gibt auch die Ableger des Festivals, irgendwie in Berlin, glaube ich.
Ich glaube, es soll auch wieder in Berlin sein, aber da muss man natürlich auch sagen, ich glaube, so ein Festival zu planen dauert ja wahrscheinlich auch ein Jahr. Also das war wahrscheinlich alles davor.
Kannst du recht haben, ja, aber, total.
Vielleicht. Aber also für mich jetzt nochmal zur Kenntnisnahme, die Website ist bis jetzt noch unverändert.
Ich würde sagen, wenn man diese News nicht anderswo gehört hätte, hätte man als Konsument das noch nicht groß gemerkt, glaube ich.
Vielleicht bei so ein paar AutorInnen, die leider nicht mehr da am Start sind. Man muss ja mal kurz sagen, so Mitte der 90er ist ja das Ding an den Start gegangen. Übrigens, Randnotiz, ganz viele AutorInnen habe ich in einem anderen Podcast nämlich gehört, wurden da auch noch gar nicht bezahlt damals. Mhm. Das gehört auch zu dieser Geschichte dazu. Und in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren wurde das Ding ja dann von der Ausrichtung her viel diverser. Also es war nicht nur so eine Indie-Klamotte, sondern hat sich ja dann auch für viele Genres geöffnet und auch das SchreiberInnen-Team wurde diverser. Und ich glaube, dadurch, dass da eben auch einige gegangen worden sind, ich glaube, so Leute, die das jetzt wirklich jeden Tag da aktualisieren, die werden das sicherlich schon jetzt gemerkt haben, dass da einige Namen nicht mehr zu finden sind im AutorInnenfeld.
Ich meine, ich habe mich halt nie, also aktiv, ich bin nicht proaktiv auf die Website gegangen so und habe dann halt geschaut, was gibt's da Neues, sondern ich bin immer nur über die Google-Suche dann halt zu den Artikeln weitergeleitet worden. Deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so wirklich, ich selber kann da kaum erkennen, ob da jetzt schon Einbußen sind.
Ja, bei mir, ich bin schon, also bei mir ist das Erste, was ich morgens mache, ist eigentlich auf die Website gehen beim Kaffee und da merkt man ja so,
so krass.
Ja, schon, das ist so, da bin ich schon so, es ist so ein Ritual, einfach irgendwie jeden Morgen krass. Draufgehen.
So schlimm war es bei mir nicht, aber ich muss echt sagen, ich war auch echt erstaunt, weil es war ja schon immer online, also es hatte nicht mit dieser Umstellung überhaupt zu kämpfen und es hat ja auch, also Pitchfork vor allem eine Review-Seite oder eine große Verrisskultur, durchaus auch ein bisschen snobbig früher, sage ich jetzt mal. Und auch diese Verrisse haben ja dann immer wieder für kleine Schlagzeilen gesorgt. Also wenn dann so ein Jack Harlow da verrissen wurde, war das ein Thema. So eine Lizzo beispielsweise hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Und gleichzeitig, und das finde ich auch ganz schön, auch sowas wie The Notwist, ja. Also Neon Golden 2002, da irgendwie aus so eine Band aus dem Süden Deutschlands, wurde halt da auch dann besprochen und überhaupt entdeckt, also auch ein großer Türenöffner.
Absolut. Ich meine, ich habe auch, es gab irgendwie auf der Internetseite Slate oder so eine Oral History.
Habe ich auch gelesen.
Habe ich irgendwie durchgelesen. Also mega viele O-Töne von Leuten, die mal mehr, mal weniger mit der Seite zu tun hatten. Und unter anderem dann auch irgendwie ein Artist, der wurde mit einer 0,2 bewertet.
Ja, besser als Jet. Die hatten, glaube ich, mal eine Null, oder?
Ja, eine Jet hatte einfach nur ein GIF von einem Affen, der sich in den Mund pisst oder so. Das war die Rezension, ja.
Und der sagte dann auch irgendwie, diese 0,2 hat uns so viel neue HörerInnen gebracht. Die Ticketkäufe wurden auf einmal vervierfacht oder so.
Ich glaube, Marcel Reich-Ranitzky hat mal zu Büchern gesagt, wenn er die verrissen hat, die wurden ja dann auch gut verkauft. Und die er dann richtig gehypt hat, die wurden, glaube ich, noch besser verkauft. Also, habe das Zitat nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich hab's vor kurzem nochmal gehört, ja. Also, das hat ja dann doch auch immer auf die KünstlerInnen eingezahlt und ich weiß nicht, wie es bei Pitchfork war, aber hey, wenn du da verrissen wurdest, dann war's ja auf einmal trotzdem irgendwie so ein Thema, ne? Also, dann hört man ja auch erstmal, ist das wirklich so schlecht?
Ich meine, das ist so eine Macht, oder, die ich eigentlich dem Musikjournalismus an sich gar nicht mehr so richtig zugestehen würde. Ob das überhaupt noch möglich ist in der Form, vielleicht über so ein Medium wie Pitchfork, aber das, ob das vielleicht so ein Musikexpress noch so hinkriegt, das würde ich mal so als These in den Raum stellen.
Das typische Beispiel, was ich jetzt auch im Zuge dieser News nochmal am häufigsten gehört habe, war ja Arcade Fire, dass da, die haben glaube ich eine 9,8 bekommen für ihr Debütalbum und sind durch die Decke gegangen und dann ja aber auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat Pitchfork die Missbrauchsvorwürfe gegen den Frontmann.
Stimmt, die haben das auch aufgedeckt.
Ne? Genau, ja. Ist ganz interessant, dass sie das so, dass das so beides von Pitchfork kam.
Ja, ja, genau. Beides, ja.
Ja.
Aber hatte das irgendwelche Konsequenzen für die Band? Oder für Win Butler ist es, ne?
Ja, ich habe meine Karten damals verkauft, auf jeden Fall.
Ah, ja, okay. Also, das wird sie hart getroffen haben. ich habe nur gesehen, dass sie jetzt als Band auch wieder beim Lollapalooza in Chile aufgetreten sind. Da waren sie auch in kompletter Besetzung. Also,
ja, naja. Funeral wird ja 20 dieses Jahr. Ich denke, da werden die
Da kann man drüber hinwegsehen, was passiert. Ne?
Vielleicht noch als kleine Vorgeschichte. Pitchfork wurde ja 2015 zu diesem großen Verlag, wurde von dem gekauft quasi. Und ich glaube, da sagen viele jetzt auch schon, das war schon der Todesstoß. Das hätten die vielleicht nicht machen sollen.
Ja, ich glaube, die Strategie war damals nämlich auch schon, also von diesem Condé Nast, dieser Verlag, zu dem ja auch GQ gehört, dass man damals, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie das wortwörtlich war, aber durchaus die Strategie hatte, das Kalkül, ein sehr männliches Publikum dazu zu erreichen, zu adressieren. Und das war natürlich schon, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ja Pitchfork auch schon was diverser, was Themen anging, was das Writer-Team anging. Das hat eigentlich also gar nicht mehr zu der, in Anführungszeichen, Marke gepasst, ne? Und das haben natürlich dann auch viele bemängelt, dass im Grunde die Shareholder sozusagen, da gibt's einige Artikel zu, die Leute, die quasi, die über die finanzielle Welt Wachen sozusagen, ja, denen das gehört, dass die überhaupt nicht wertschätzen oder eigentlich registrieren, erkennen, wofür dieses Produkt eigentlich steht. Also dass man da wirklich von einem ganz falschen Zielpublikum ausgeht.
Mhm. Und das, du hattest ja gerade schon gesagt, dass es diverser geworden ist und dass das Magazin Pitchfork jetzt mit GQ, einem Männermagazin, fusioniert wird, ist dann vielleicht nochmal so der endgültige Schlag ins Gesicht. So, ne? Irgendwie wird das dann nochmal so.
Ja.
All diese ganze diverse Entwicklung, die machen wir jetzt rückgängig. Ihr seid jetzt wieder nur für ein männliches Publikum.
Ja, beziehungsweise, also GQ muss man ja in dem Sinne gar nicht dissen. Das ist ja total auch renommierter Journalismus. Also ich bin jetzt kein großer Kenner oder Leser jetzt von denen, aber das ist ja jetzt irgendwie kein schlechtes Medium oder so. Aber ja, du hast recht. Es hat eine ganz definierte Zielgruppe, auch wenn man sich jetzt die Cover anschaut, und ich weiß auch nicht, wie viel Platz, wenn man das jetzt auf dieses Print-Produkt bezieht, wie viel Platz da noch dafür sein wird, ne? Und ob man dann auch noch sagt, ist das noch die originäre Ausrichtung von Pitchfork, weil haben dann da Verrisse noch Platz? Also wenn man dann was ins Heft nimmt, oder ist da eigentlich eher die Ausrichtung zu sagen, wir wollen ja hier eher begeistern und eher natürlich so reportagisch sein?
Genau, und ich meine, Pitchfork Reviews sind ja dann doch auch ausführlicher.
Mhm.
Also wenn ich das vergleiche, ich habe ja gerade die Musikexpress schon genannt, da habe ich mal das Gefühl, die Artikel oder die Reviews zu den Alben sind deutlich kürzer. Also da werden fast gar nicht, während bei Pitchfork halt wirklich noch einzelne Songs in einem Album besprochen werden, was da halt irgendwie, welche Musikelemente da auftauchen, welche Instrumente und so weiter, dass sich da so detailliert mit beschäftigt wird, sehe ich seltener sonst noch.
Muss ich ja jetzt hier gar nicht so apologetisch rein, doch. Aber sehe ich tatsächlich schon bei manchen Rezensionen, die auch wesentlich länger sind, Alben der Ausgabe und so weiter, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich glaube, was bei Pitchfork vielleicht so ein bisschen das Problem ist, ich hatte nicht den Eindruck, dass es wirklich multimedialer geworden ist.
Ja, die hatten einen Podcast, ne, aber der hat auch nicht so richtig gezündet.
Ich meine jetzt tatsächlich auch direkt in der Rezension, dass man da mal ein Snippet reinpackt oder vielleicht noch ein, zwei Videolinks mehr oder überhaupt mal welche. Das war nicht immer so mein Empfinden.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das jetzt der Grund ist, das haben wir ja eben schon besprochen, warum das Ding jetzt erstmal, warum die Zukunft dann noch sehr, sehr ungewiss ist.
Mhm. Tatsächlich habe ich auch gehört, dass, das habe ich auf Twitter oder ehemals Twitter heute X häufiger gesehen.
Das sehen wir heute noch häufiger, oder? X ehemals Twitter.
Vermutlich ja. Ich werde weiterhin einfach Twitter sagen.
Viele haben tatsächlich geschrieben, dass die glauben, dass der Grund, warum Pitchfork, dass es denen jetzt so geht, dass es daran liegt, dass die diverser geworden sind. Viele haben so geschrieben, ja, die hätten beim ehrlichen Indie-Rock bleiben sollen. Und das ist ja kompletter Blödsinn. Also
ich finde es auch Blödsinn, weil dieses Wort Indie mittlerweile auch einfach für was bedeutet das denn noch konkret? Jetzt kann man natürlich mega puristisch sein und irgendwie in die 80er eine Zeitreise machen, als das alles noch mit selbst produziert und so weiter war. Aber das ist doch, das halte ich auch für Blödsinn.
Absolut.
Ja.
Für genauso großen Blödsinn halte ich vielleicht noch kurz dazu, dass das jetzt, weil das habe ich auch total oft gesehen, so Think Pieces, das ist jetzt das Ende des Musikjournalismus, und das glaube ich auch nicht, weil das fand ich ganz schön, der Stephen Hayden, Musikjournalist, den ich sehr schätze, der hat gesagt, dass wenn man sich mal die Landschaft anguckt, als Pitchfork losging, da war das eigentlich auch so, dass so der Rolling Stone und so, das fanden die halt doof und die haben halt eine Lücke gefüllt. Und nur weil jetzt eine Sache wegfällt, dann wird wieder irgendwas anderes kommen und eine Lücke füllen. Genau, und auch weil halt so viele Autoren jetzt keine Arbeit haben und wahrscheinlich auch irgendwas Tolles wieder machen werden. Und ja.
Ja, total. Aber ein trauriges Zeichen ist es natürlich irgendwie trotzdem. Und auch weil das ja jetzt echt nochmal so, ja, international einfach ein wichtiger Spot war, auch für eigene Themen, dass man da inspiriert wird. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man da jetzt so resignieren muss, dass man das jetzt so als absolutes Ende vom kritischen Musikjournalismus, Betonung kritisch, das war Pitchfork, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr bei manchen Sachen, aber so resignativ wäre ich da jetzt auch nicht.
Ja,
also mir tut es vor allem wirklich weh wegen kritischem Musikjournalismus. Ich glaube, das hat Daniel Gerhardt auch in seinem Nachruf
Zeit online geschrieben, ne?
Ja, genau. Mhm. Dass das irgendwie schon weniger wird, weil er dann auch diesen Aspekt aufgreift durch die Tatsache, dass irgendwie Fans oder Fanbubbles immer mächtiger werden, auch durch die Macht des Internets und so weiter.
Mhm.
Dass dann Musikjournalisten, Journalistinnen, die sich kritisch äußern gegenüber dem Artist, plötzlich dann von den Fans attackiert werden.
Ja, gar nicht unbedingt nur, also gar nicht über den Artist, sondern über die Kunst oder die Musik dann von dem. Genau, also wenn ich jetzt bei einem Drake oder so weiter, der ja eh gar keine Interviews meines Wissens nach groß gibt, außer dann da so ganz spezielle, wo er natürlich weiß, das wird so und so viral gehen vielleicht. Mhm. Aber klar, dass Kritik ja auch immer ein bisschen dazu gehört, so ein bisschen so einen Zeitgeist auch zu dokumentieren und mal kritisch zu beleuchten. Und dafür war Pitchfork eine Plattform, und das ist schade und eigentlich umso trauriger, weil ja das Geld anscheinend, der Top wäre ja da.
Ne? Ja, aber das klingt jetzt wieder, also es gibt's ja noch. Also Pitchfork ist online und läuft.
Genau,
aber,
genau.
Ja. Ende März. Und das, ja, und es soll auch hoffentlich noch so bleiben, weil es ist schon für mich, auch wenn ich so als Musikjournalist am Schreiben bin, schon so das Ideal irgendwie. Das ist so ich bin froh, dass es das gibt, und darauf ziele ich irgendwie so hin, und wenn es das gar nicht mehr geben würde, das fände ich schon sehr schade.
Simon Reynolds, auch ganz toller Autor, ne, der ja Retromania geschrieben hat, der hat da meines Wissens nach auch früher geschrieben.
Macht er auch, hat er in den letzten Jahren noch ab und zu mal, ja.
Ja, und der hat auch natürlich ein trauriger Tag, hat er, glaube ich, auf X, ehemals Twitter, geschrieben. Und ja, noch ganz kurz, Nikolai, was du meintest bei Zeit Online, Daniel Gerhardt, der hat, glaube ich, auch einen guten Punkt gemacht, weil er da nämlich auch geschrieben hat, so von wegen, hey, wo ist denn das Geld heute? Also bei den Streaming-Riesen natürlich. Und inwiefern sind die jetzt interessiert, auch kritische Artikel abzulichten? Eher nicht, weil das Zeug soll ja konsumiert werden. Genau. Deshalb, Problem, aber ein strukturelles.
Absolut.
Ja. Wollen wir weitergehen?
Ja, jetzt bin ich mit dem Intro dran.
Ja, du bist dran.
Ich wollte auch noch was sagen, weil den Podcast hoffentlich ja ganz viele Leute hören. Ich werde hier immer angerufen vom Audi-Kundenzentrum, glaube ich, in Neckarsulm.
Ja, tolle Stadt.
Da denkt man immer, ich kriege da ganz viele Anrufe, und die denken immer, ich bin meine Nummer sei das Kundenzentrum. Wer das hört und da irgendwie arbeitet oder meint, da ich bin es nicht. Ich
wünsche
dir
sehr, dass es über diese Podcast-Folge klappt.
Ist doch die Zielgruppe,
oder? Ja,
machen wir jetzt den gleichen Fehler wie die Leute beim Condé Nast.
Diese Graf, wo dann dieser Querschnitt läuft, Leute, die sich für Musikjournalismus interessieren, rufen auch beim Kundenservice. Neckarsulm.
Wir reden jetzt über The Last Dinner Party, ganz tolle Band, Band aus London. 5 Musikerinnen sind es. Ja, ich glaube, wir haben es auch genommen, weil es wirklich die Konsensband, glaube ich, ist 2024 bisher. Das Debütalbum heißt Prelude to Ecstasy. Indie-Rock ist drin. Ich würde sagen, auch ein bisschen Art, Rock, Pop auf jeden Fall. Barock-Pop habe ich jetzt häufig gelesen bei denen. Ne? Mhm. Und dieses Album, da können sich alle drauf einigen, wir drei auch.
Ich glaube,
auf jeden Fall. Wir hatten es zwar nicht in unseren Topf. Ah, nee, kam ja jetzt auch erst im Februar, um Gottes Willen.
Nikolai.
Anfang Februar, ne?
Ja.
Upala.
Also ich finde vor allem, es startet ja mit so einem Song, ne, so Streicher, wie so Musical-mäßig, so ist das Album ja auch ein bisschen angelegt, so mit ganz viel Pathos, großen Gesten, und das finde ich ja immer schon Wahnsinn, und da ist ja auch UK, da gibt's ja eine Tradition, wie fängt man eine Platte an, erster Song, und da ist die Band schon ganz vorne mit dabei, und diese Theatralik, ne, also ich finde, das passt total toll
zu dieser Band. Ist ja auch ein Streicher-Arrangement von der Keyboarderin.
Ja,
irgendwie habe ich mal irgendwie gelesen.
Okay. Cool. Also es ist angelegt als so eine Art Orchester-Suite, ne? Und auch die Musikvideos, so Shakespeare-haft, Kostüme, Tanz.
Auch auf der Bühne die ganzen Kleider und so, ja.
Also
ja.
Diese theatralische Note eigentlich in jedem Song drin. Ich find's super. Ich habe gelesen, gibt ja einen tollen Text im Musikexpress, dass die schon Ende der 10er Jahre, glaube ich, die Videos von Queen und David Bowie auch studiert haben, was so die Ästhetik angeht, was so die Posen angeht. Und auch irgendwie krass, wie sehr die doch aus dem Nichts kamen, ne?
Voll,
Gefühl zumindest. Also Rolling Stones, da waren sie die Vorband.
2022, glaube ich.
War das 2022?
Da war noch, glaube ich, gar keine Single raus. Ne?
Ein halbes Jahr nach der Bandgründung oder so waren die schon Vorprogramm bei den Stones, ja.
Es gibt ja irgendwie diesen Mythos, die haben ja dann irgendwie ihre Konzertauftritte bei YouTube online gestellt. Und dann gibt es irgendwie diesen Mythos, der sich jetzt erzählt wird. So der dritte Auftritt war jetzt irgendwie dann der direkt dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Majors sich dann alle bei denen gemeldet und rum die gerissen haben. Und dass unter anderem der On Your Side, der auch auf dem Debütalbum auf ist, der auch nicht als Single rauskam, vielleicht als dritte oder vierte, also ein bisschen später erst, dass der da auch schon gespielt wird in genau der Version. So nach dem Motto, ne, sie waren von Anfang an schon so gut und haben dann wirklich nur die Singles veröffentlicht, die sie eh schon von Anfang an im Repertoire hatten. Das finde ich irgendwie umso beeindruckender einfach.
Man hat ja auch oft gehört, dadurch, dass die so out of nowhere kamen und plötzlich so einen Hype hatten, es gibt ja jetzt auch schon wieder, genau wie vor 2 Jahren bei Wetlag, so Industry Plant Vorwürfe, dass die wohl irgendwie sagen, das kann doch nicht sein. Wie können die denn einen Monat nach der Bandgründung schon einen Plattenvertrag haben?
Da muss ich mal übrigens sagen, ich finde diesen Vorwurf des Industry Plans so bescheuert.
Ich auch.
Weil, also alles, was sich innerhalb dieser der Musikindustrie befindet, wäre dann ja, ist ja eigentlich irgendwie ein Industry Plant. So, also es würde nicht irgendwie ein Plattenlabel, egal ob es jetzt ein Major-Label ist oder Indie, eine Band veröffentlichen und versuchen, damit irgendwie relevant und reichweitenstark zu sein. Also ich verstehe den Vorwurf ehrlich gesagt nicht.
Ich auch nicht. Ja. Die haben auch, ich habe ein Zitat gesehen, wo die auch so waren, ja, bei diesen ganzen Vorwürfen, da können wir eigentlich nur Danke sagen, wenn ihr anscheinend findet, dass das so krass ist, dass das gar nicht sein kann. Ja. Das ist eigentlich auch eine gute Reaktion.
Das spielt ja auch irgendwie, also ich finde, das spielt ja auch so ein doppelter Sexismus mit, ehrlich gesagt. Also es wird nicht zugetraut, dass 5 Frauen das von alleine schaffen können. Da muss irgendwie jemand im Hintergrund sein, der da die Strippen zieht.
Ja.
Und dann noch dieses nach dem Motto, okay, das ist gar nicht so. Und dann so überrascht tun, ach, die können ja auch ihre Instrumente spielen, die können ja auch das und das.
Nee.
Also das ist ja irgendwie so eine zweifache Form davon, dass man ihnen das doppelt abspricht, so zu agieren.
Was ich ja ganz toll finde bei der Band, wenn man Interviews liest oder generell Artikel, dass diese Band, wo das ist, wie überhaupt ist es mal wieder eine Band, das ist mir noch aufgefallen, BBC Sound Off, ist ja immer so eine Liste, die doch sehr renommiert ist, schon sehr, sehr lange, und da waren eigentlich vielleicht auch so ein bisschen pandemiebedingt lange Zeit keine Bands mehr dabei. Okay, du hast Wetlag gesagt, haben wir gerade drüber gesprochen, die waren da glaube ich auch dabei.
Ist ja eigentlich ein Duo.
Ist ein Duo, aber geht noch so als Band, glaube ich, durch. Ja. Oder auch ein Band-Sound, sagen wir es vielleicht so, ja. Und dieses Jahr eben The Last Dinner Party, die gewonnen haben. Und ich finde, dass man merkt so richtig, das ist so eine Gemeinschaft, ja. Und jede dieser MusikerInnen bringt sich so wirklich in die Songs ein. Also es gibt da so ein Stück auf der Platte, das fast eher so ein bisschen als Intro fungiert. Und die Keyboarderin Aurora, die singt da auch auf Albanisch, dass sie eben leider die ihre Muttersprache beziehungsweise die Sprache ihrer Eltern leider nicht richtig beherrscht. Und auch das hat erstmal wieder so was total Theatralisches, und ist aber ja, wenn man sich dann ein bisschen näher damit beschäftigt oder so die Hintergrundstory kennt, es ist ja eindeutig biografisch geprägt. Und das finde ich auch ganz toll bei der Band, dass die so eine künstliche Note total drauf hat, ja, dieses Theatralische, wie gesagt, und dass es eben dann doch durchaus einen Bezug gibt zu der Lebenswelt dieser Musikerin oder dieser 5 Freundinnen. Können wir mal das Licht anmachen? Es ist so dunkel hier.
Das Problem auch, ne? ist, wir könnten die Lampe anmachen, weil das Stromkabel ist.
Ne, kein Problem.
Aber warte, ich guck mal kurz, wie ich hier anders Licht hinkriege.
Okay.
Auch würde das nochmal mit der Theatralik erwähnt, auch eine Band, die
Philipp,
könnte...
Ist das für dich okay so? Entschuldigung.
Das ist viel besser, zumal ich sitze direkt hier unter dem Lampenschirm auch.
Herrlich.
Ist mir direkt ein Licht
aufgegangen. Sieht schön aus.
Ja.
Auch eine Band, die nicht aus den USA kommen könnte. Ich finde, das ist so typisch britisch, diese Theatralik, so ganz klein der Tradition von Bowie und Roxy Music, so dieses wir verkleiden uns und wir performen und
total,
so.
Total, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, es gibt ja auch mal so Mottos für die Konzertabende, die dann mal so ausgegeben werden über die Socials. Und ich durfte sie zum Glück, da muss ich übrigens nochmal der Nadja Haderer von Ink Music danken, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, auf dem Reeperbahn-Festival sehen. Und da gab es dann auch im Vorfeld, wurde dann irgendwie gesagt, hier heute ist irgendwie viktorianisches Zeitalter oder dies und das. Und dann kamen echt viele Besucher, Besucherinnen in diesem Outfit zwischen so ein paar, weiß ich nicht, eher so hartgesottenen Rockern, die sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, hier so eine Frauenband, die sowas machen, die gucke ich mir erstmal an. Und es war dann doch auch so, das war dann im Übel und Gefährlich oben, dass dann doch auch sehr viele von diesen alten Typen gegangen sind, nach so ein paar Songs. Also ja. Sie haben die rückwärtsgewandten Trottel dann verscheucht, zum Glück. Aber ich meine nur, ne, also spricht nochmal für diese Verspieltheit, ne, die ja dann auf der Bühne zu sehen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal euch Live-Videos von ihnen angeschaut habt. Die Sängerin, ich glaube Abigail, die springt da rum und also es zieht einen sehr in den Bann. Und ich finde es auch cool, wie sie aufgestellt sind. Ich glaube, die stehen alle so seitlich zueinander. Also
so im leichten Halbkreis, so auch so ein bisschen so gucken.
Es gibt nicht so das eine Zentrum, ne, sondern es hat strahlt so einen Gedanken der Gleichberechtigung auch in der Band irgendwie aus, ne? Ja, ganz toll. Ich mein, sind wir uns einig, ne? Kann man was Schlechtes über diese über diese Platte jetzt auch?
Ich finde, das ist dann aber eigentlich doch auch wieder ein Kompliment. Es ist halt, es ist schon drüber irgendwie und es ist so schon pompös, ein bisschen in so einem ridiculous way, aber das ist dann doch wieder auch cool. Aber ja. So, als ich zum ersten Mal Videos gesehen habe, war ich schon so.
Also ich will und könnte auch nichts Schlechtes über die Gruppe sagen. Mhm. Ich habe nur einfach ein bisschen Sorge, dass in dieser schnelllebigen Zeit, dass die so plötzlich gekommen sind. Der super Hype ist jetzt eigentlich schon da.
Genau.
Irgendwie so. Und dann ist man ja leider immer so ein bisschen unter Zugzwang. Mhm. Relativ zügig mit was nachzulegen. Und wenn man bedenkt, ne, Debütalbum ist ja immer so, man haut alles das raus, was man schon über die letzten 2 Jahre mal irgendwie geschrieben hat. Und jetzt würde ja die Phase kommen, sich mal wieder neu zu sammeln und neue Songs zu schreiben. Mhm. Wo geht's für die hin, so gesehen?
Ja,
gibt man ihnen auch mal so ein bisschen die Zeit jetzt, vielleicht auch jetzt über das Jahr 2024? Klar, die werden viele Auftritte spielen, viele Festivals und so, aber kommt dann schon 2025 das zweite Album? Und so in so einem typischen Jahresrhythmus, der ja jetzt leider durch die Streaming-Welt irgendwie so eingeführt worden ist. Mhm. Und nutzt sich das dann super schnell wieder ab.
Einfach. Ja, gerade weil es so spezifisch ist, ne, ja. In seiner Ästhetik, so viel, ist interessant, wie die davon dann irgendwie, ob die dabei jetzt noch lange bleiben und viele dann sagen, ja, die machen nichts anderes oder davon weggehen und viele sagen, das ist nicht mehr cool oder ich bin gespannt auf jeden Fall, was die machen. Ja.
Philipp, wolltest du da noch was sagen?
Nö, sag ruhig.
Was ich immer als Sorge habe, ist bei so Artists, die so eine gewisse Ausstrahlung haben, die auf so einen spezifischen Nenner zu packen ist, dass das dann eben verstärkt wird bei weiteren Veröffentlichungen oder so. Dann pickt man sich irgendwie dieses Theatralische raus und sagt, jetzt müssen wir das nochmal noch krasser machen. Und dann wird es eher eine Persiflage von einem selbst. Mhm. Das Problem hatten die Idols auch.
Ja.
Beim dritten Album zum Beispiel, dass man dann irgendwie sich auf wenige Dinge besinnt, die man gut kann. Und die überproduziert man dann total. Mhm. Und dann wird es irgendwie schwierig, weiterhin der Sache so begeistert zu folgen wie vorher.
Ja.
Ich hoffe einfach, das passiert nicht.
Hoffe ich auch.
Ja, schön. Dann sind wir schon beim nächsten Thema,
ja, glaube ich. Ja, von den Hauptthemen das letzte schon. Nikolai, du darfst diesmal anfangen.
Genau, es geht um das neue Werk von Dietmar Dart. Der hat nämlich für die Reklamereihe 100 Seiten sich einer Künstlerin gewidmet, die jetzt vor kurzem ihre ersten 2 Grammys gewonnen hat.
Ach, jetzt erst.
Dafür, dass sie schon so lange dabei ist, genau. Ich hätte vielleicht denken können, vielleicht schon mal eher. Genau, aber es war, glaube ich, für beste Single oder bester Popsong war auf jeden Fall dabei.
Flowers.
Genau, es handelt sich um Flowers von Miley Cyrus.
Sie hat den doch dann auch live gespielt und sich geärgert, dass die Leute so cool tun,
genau.
Als ob sie den Song nicht kennen würden, ne?
Ja. Diese Performance fand ich aber so hammer. Ich weiß noch, die hat meine Mutter mir gezeigt, wie sie den performen mit der Frisur und was sie ihre ganze Gestik und Mimik fand ich hammer.
Es ist eh immer lustig, wenn Artists auf so Awardshows ihre Songs performen, weil auf der einen Seite hast du dann die KünstlerInnen im Publikum, die so richtig mitgehen, weil sie zeigen wollen, ich bin supportive, ich bin auf jeden Fall da und dann natürlich die zu cool für alles sind.
Ja.
Und dann irgendwie gerade irgendwie einen Drink bestellen oder so. Ja, interessiert mich eh nicht. Aber genau, Dietmar Dart hat 100 Seiten Miley Cyrus geschrieben und outet sich eigentlich als wie nennt er sich? Cyrulette? Oder so? Spricht man das so aus?
Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht.
Also quasi das, was die Swifties für Taylor Swift sind.
Ist Dietmar Dart
für Miley Cyrus. Und das ist schon mal irgendwie ein krasses Bekenntnis so für jemanden, der sich ja eigentlich als, also, was heißt deswegen, aber ich fand es irgendwie interessant, dass jemand sich einer Popfigur so hingibt, der eigentlich sich eher als Marxist und Kommunist versteht. Und da denkt man immer so, sind das nicht eigentlich Gegensätze, so Popkultur und das? Deswegen umso schöner, dass er in diesen 100 Seiten sich richtig begeistert der Sache hingibt. Und er unterteilt das dann so ein bisschen in 3 Abschnitte. Abschnitt 1 ist halt wirklich eher so eine Einführung, wo er sich so kursorisch so ein paar Schlüsselelementen aus ihrer Karriere widmet und schon mal so daran festmacht, warum Miley Cyrus einfach so krass ist. Unter anderem berichtet er da über ein Konzert, das er selber besucht hat, wo er noch gar nicht bekehrt war. Und er wollte eigentlich für Sky Ferreira hin. Mhm. Die hat irgendwie Voract hat die gegeben. Und fand er alles gut und so. Und hat er sich gekommen, dann gucke ich mir die Miley Cyrus halt auch noch an. Und war dann so nach 3 Songs komplett weggeblasen. Und hat sich so gedacht, boah, jetzt, Alter, ich werde alles nachholen, alles von ihr verfolgen. Das ist halt schon ziemlich cool. Man kriegt so einen ersten Blick, warum Dart so Bock hat. Und dann ist der zweite Abschnitt dann wirklich ein chronologischer Ablauf. Also er nennt es dann irgendwie Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Mhm. Oder wo er sich wirklich dann allen, also nicht nur ihren musikalischen Werken, sondern auch den Filmen widmet, wo sie mitgespielt hat und so. Und
ist übrigens Memoiren einer Tochter aus gutem Hause eine Anspielung auf ein Buch von Simone de Beauvoir.
Ah.
Das heißt so, ja.
Ach so.
Glaube ich. Also bin ich mir sehr sicher, dass das so heißt, ja. Wo ein autobiografisches Buch von, Simone de Beauvoir. Ja, ich glaube schon.
Spannend.
Jetzt habe ich dich rausgebracht. Nee,
alles gut. Weißt du zufällig, worum es da...
Ich habe es vor Jahren tatsächlich gelesen und sie beschreibt auch, wie sie so ein bisschen aus ihrer konservativen Family rauskommt, Sartre trifft den großen Philosophen und dann eben auch sich einmischt in die Welt und so weiter. Und ich finde so ein bisschen witzig, weil Miley Cyrus hat ja nun wirklich keine konservative Familie. Das wird ja ganz gut deutlich in dem Buch. Ja, aber es gibt ja diesen Zeitpunkt, den Dietmar Dart dann auch beschreibt, wo so das erste große Album, ne, und sich so noch mehr frei gemacht.
Mhm. Mhm. Also er versucht ja schon, oder durch die Tat, so dass sie ja in Tennessee aufgewachsen ist, was er dann auch zusammenbringt mit vielen mit Evangelikalen. Wo er dann aber erklärt, ne, dass es dieses Auslegungsspektrum gibt. Also da gibt es auf der einen Seite halt diese super radikalen Evangelikalen, die man dann so mit Trump sieht, die sich dann so an ihm festhalten, ihn dann als die Messias, ne, die Auslegung der Bibel, so nur das Wort ist das Wahre. Und dann eben so das, was, glaube ich, Billy Ray Cyrus irgendwie dargestellt hat. Mhm. So, zwar auch gläubig, aber so Musik ist dann etwas, was uns hilft, durchs Leben zu kommen oder so. Also nicht die komplette radikale Auslegung der Schrift, sondern man darf dann auch sich so ein bisschen den Künsten hingeben und so. Und das ist dann so ein Teil von Hilfe, durchzukommen. Und dementsprechend war dann Miley relativ früh dann auch durch die musikalische Erziehung und so weiter, konnte sich dieser Sache widmen. Und dann ist es halt mega cool, wie er dann relativ zügig auf die Hannah Montana Sache kommt. In der Serie heißt ja, glaube ich, Miley Stewart.
Genau.
Da wird ja schon dieser Gegensatz aufgemacht.
Also ganz kurz vielleicht Hannah Montana, für die es nicht gesehen haben, oder ich muss gestehen, ich gehöre dazu, ne? Ja. Es geht ja um dieses Doppelleben.
Genau.
Ist eine junge Frau, die quasi gerade ein Star wird und glaube ich sogar noch in der Schule ist, ne? Ja. Also Teenagerin.
Ja. Genau.
Gespielt von Miley Cyrus, ne? Und diese Doppelidentität findet der Dietmar Dart ja auch ganz spannend, ne? Und
genau.
Mhm. Ja.
Weil es auf der einen Seite eben das ist, was in der Serie passiert, aber was man auch fast schon gleichzeitig auch auf ihr echtes Leben projizieren kann, so.
Ja.
Und deswegen macht er dann diese ganzen Sachen mit Identität und Individualismus und Maske und so weiter auf. Ne? Also diese ganzen Tropen da. Und was ich halt sehr, sehr, krass finde, ist, dass er dann halt dieses Phänomen beschreibt. Man beobachtet halt als Zuschauerin diese Serie, die Schauspielerin Miley Cyrus. Und anhand dieser Entwicklung von Hannah Montana, also schreibt man ihr quasi Attribute zu oder so. Und dann gibt's halt so eine Selbstwahrnehmung von Miley Cyrus als Schauspielerin in diesem Fall, Hannah Montana. Und welche Rolle sie damit überhaupt erfüllt und darstellt. Und dann aber auch, was halt fremd zugeschrieben wird von den ZuschauerInnen dieser Serie. Und dass Miley Cyrus in der Form ja, also alle konnten sie dabei beobachten, wie sie so ein bisschen erwachsen wird. Und so, und was dann eben das bedeutet für ein Image für sie selbst. So, wenn dir Leute dabei zuschauen, wie du halt bei der Doppelidentität erwachsen wirst.
Mhm. Ja, ich fand ja tatsächlich, ich habe das auch so teilweise so klammermäßig gelesen, also dass der erste Teil nicht nur Intro ist in dem Buch, sondern dass sich das immer mehr fügt. Er fängt ja erstmal an mit so Details. Das finde ich ganz
Stimme
toll. Die Stimme, der Akzent. Ich glaube, das Beispiel war, es war aus einem Interview, wo er sie sagen hört, Collapse. Also und nicht ganz klar, es ist Kollaboration gemeint. Um Kollaboration geht's ja später auch mit Sia, mit Britney Spears. Oder ob sie sagt Collapse, also Zusammenbruch, Kollaps. Das spielt ja in gewisser Hinsicht auch eine Rolle bei ihr in Songs. Also erstmal wird durch diesen Klang eine gewisse Ambivalenz, Mehrdeutigkeit erzeugt und es bleibt so ein bisschen offen, ist das jetzt ein künstlicher Akzent, ist das ein echter, erstmal diese Gegenüberstellung. künstlich, echt, natürlich, ist es ein heimatlicher Akzent oder ist es ein selbstgemachter? Und sie unterläuft ja dann auch so ein bisschen dieses Begriffspaar natürlich und künstlich, weil, du hast es gesagt, man irgendwie so denkt, ach krass, es gibt da ja irgendwie so Momente, wo diese Miley Stewart, diese junge Frau, die von Miley Cyrus gespielt wird, ja, die hat ja was mit der echten Person dahinter irgendwie genau, gemeinsam. Ja. Mhm. Und dann irgendwie wieder nicht. Und dann hört man bestimmte Alben von ihr und denkt sich, ach, da hat sie sich eigentlich so von emanzipiert. Und dann geht's ja sogar noch weiter. Es gibt ja diese eine Serie, auf die auch Dietmar Dart eingeht. Jetzt springen wir so ein bisschen. Black Mirror heißt die. Ich glaube, das spielt Miley Cyrus.
Ashley O. Muss ich kurz fragen, habt ihr die Folge gesehen?
Nein.
Nee. Weil in der Beschreibung im Buch konnte ich der ganzen Handlung nicht folgen, muss ich gestehen.
Also ist ja ein Popstar, wenn man es jetzt so einfach, also diese Ashley O, die glaube ich nicht das umsetzen kann, was sie eigentlich will.
Also sie spielt einen Popstar in dieser Serie
Black Mirror, die nicht das umsetzen kann, was sie eigentlich will, die quasi auch von einer Verwandten, ich glaube in dem Fall ihrer Tante, so ein bisschen ja gefangen gehalten wird fast schon oder kontrolliert wird. Da ist ja, sieht ja Dietmar Dart eine Parallele zu Britney Spears, auch ein frühes Idol anscheinend von Miley Cyrus, oder sie hat sich die erste CD gekauft, das hat er ja alles recherchiert. Und deswegen immer dann, wenn dann, da sagt er ja an einer Stelle, dass sich Ashley O auch lesen lässt als Miley Cyrus, wenn diese gezwungen gewesen wäre, ihre Zitat Popkarriere nicht nur als Hannah Montana zu beginnen, sondern auch so fortzusetzen. Ja. Mhm. Zitat Ende. Und genau das macht sie ja nicht, weil sie hat sich ja da und da, was heißt emanzipiert. Also sie war halt immer einen Schritt voraus. Und ich glaube, was der Dart ja immer betonen will, ist, das sind Metamorphosen. Mhm. Sie ist in einer ständigen Entwicklung, ja, und es ist ein Prozess, wo sie auch den HörerInnen oder ZuschauerInnen so immer voraus ist, weil wenn jetzt gerade die Serie rauskommt, dann hat die ja schon wieder längst das nächste Projekt.
Ja.
Und hat so ein bisschen vielleicht von diesen Serienpersonal so ein bisschen gelernt oder sich vielleicht auch selber darin wiedergefunden.
Das wird ja von Miley Cyrus dann so gesehen sogar noch drastischer beschrieben. Mhm. Die wird ja, glaube ich, einmal in einem Interview gefragt, so, what happened to Hannah Montana? Und dann sagt sie ja wirklich, she has been murdered.
Ja.
Ne, also das ist ja so, krasser geht's ja eigentlich nicht.
Und gleichzeitig, wir haben sie die ganze Zeit, meine Fans, sie kann sich ja irgendwie nicht verstellen, die haben mich ja die ganze Zeit begleitet in der Jugend, so, und dann ist unklar, meint sie damit Hannah Montana? Also so ist es so ein, ist es eine Rolle und gleichzeitig irgendwie nicht, und das bleibt irgendwie unklar, das ist so spannend, so habe ich so ein bisschen gelesen, ne? Mhm.
Genau, nee, ja. Da würde ich absolut zustimmen.
Mein Lieblingszitat im Buch, ich glaube, es ist relativ am Ende da, das habe ich mir hier notiert: Hannah Montana ist in Wirklichkeit Miley Stewart, ist in Wirklichkeit Miley Cyrus, ist in Wirklichkeit Destiny Hope Cyrus, ist in Wirklichkeit eine Person, die es immer noch gar nicht gibt. Spiegel in Spiegeln, wer ist wirklich die Schönste im ganzen Land, die es immer gerade erst wird. Also es geht ums Werden, es geht um diesen Prozess. Ne?
Also ich finde es halt auch toll, dass er das dann so auch als Phasen beschreibt, ne? Und dann den einzelnen Alben auch so Phasen, also die mit Adjektiven und beschreibt. Also er sagt dann irgendwie, entblößte Phase ist dann eben das, wo sie mit den Flaming Lips zusammen das Album macht. Ne? Dann irgendwie die reife Phase mit Younger Now und Plastic Hearts, wenn sie mit ihrem Musikidol und dann auch Songs gemeinsam macht, ne? Ich glaube mit Dolly Parton, Joan Jett irgendwie. Und erst danach ist es so die errungene Emanzipation, ne? Über diese Black Mirror-Folge, weil ich glaube, das ist zwischen dem Plastic Hearts Album und jetzt eben dem Endless Summer Vacation Album, dass sie in dieser Folge mitspielt. Und das ist so ein Teil davon. Und dann eben halt gerade, also symbolisch durch den Flowers Track, ihre Emanzipation, die sie dann wirklich durchgemacht hat über diesen ganzen Zeitraum, daran festgemacht, dass sie sich halt von Hemsworth getrennt hat, weil er sie betrogen hat auch.
Der wiederum, die beiden haben sich ja wiederum auch in der Serie kennengelernt. Stimmt, in LOL, ne? Das hat er ja auch gut recherchiert. Und ganz spannend immer bei solchen Büchern, wenn man eine Künstlerin gar nicht interviewt hat und dann trotzdem, es wäre sonst ein anderes Buch geworden, ne? Ich finde diese 100-Seiten-Reihe, es ist ja eine Reihe wirklich echt spannend, weil das eigentlich auch so oder so nochmal demonstriert, dass Popkultur oder Popmusik mit Bindestrich so Dietrichsen-mäßig immer auch das ist, was die Rezipientinnen draus machen. Und ja, es ist ja auch so, dass sie nicht nur die ganze Zeit diese Entwicklungen, Metamorphosen durchmacht, sondern das finde ich auch nochmal ganz spannend. Sie nimmt sich ja die ganze Zeit Sachen quasi aus der Kulturindustrie und macht ja dann irgendwie doch was Eigenes draus, was so nicht vorhergesehen war. Also es gibt ja diese Szene, wo er das beschreibt bei einem Konzert, diese Schaumstofffinger, wo sich der Erfinder was ganz anderes dabei gedacht hat.
Er sich dann auch so, dazu äußern musste dann so.
Ja, gesehen. So animationsmäßig, also diese großen, wie kann man das erklären? Diese Schaumstofffinger, ja, diese zum Animieren eigentlich gedacht, oder?
Bei der Tour de France immer, ne, am Seitenrand die Fahrer nochmal motivieren.
Genau, so und sie hat daraus, ich glaube im Buch heißt es, das halt für obszöne Gesten genutzt. Und sie verwandelt auch das Material. Und sie macht das eben auch bei Covern. Er beschreibt sie ja auch als große Coverkünstlerin. Und da war bei mir echt so ein Aha-Effekt, weil ich habe sie auch bei vielen Covern wahrgenommen und dachte mir, oh, das ist aber toll. Mhm. Und er beschreibt ja, finde ich, ziemlich gut auch, also Dietmar Dart, warum, dass sie mit diesen Stücken, die sie covert, was ganz anderes macht. Also bestes Beispiel, er beschreibt ja einige Songs, aber Metallica, Nothing Else Matters, dass es eigentlich da um die Musik geht, die Liebe zur Musik. Es geht gar nicht um eine konkrete Person, sondern sie verwandelt halt auch das nochmal und macht da irgendwie was Eigenes draus. Also mir hat es echt Spaß gemacht zu lesen.
Definitiv. Ich bin, wie gesagt, sehr begeistert davon, dass man auf 100 Seiten wirklich auch so eine tolle Struktur wählen kann. Wie gesagt, mit den drei Abschnitten, wir hatten die ersten beiden jetzt gerade schon. Der erste und der dritte sind eher so kleinere und dann der zweite jetzt, den haben wir auch jetzt gerade ein bisschen ausführlicher besprochen, der sich dann eben wirklich im chronologischen Werk widmet. Und in Abschnitt 3, den nennt er dann Die Entflohene, da verfasst er halt auch nochmal so ein paar lose Gedanken, finde ich so, die zu ihr als Phänomen passen, so die ihm so beim Beobachten von ihr als Figur so klar geworden sind. Und was ich halt einfach sehr, sehr schön finde, ist halt, dass er ihr diese Peinlichkeit attestiert, die aber halt was total Positives ist. Und dann zitiert er, glaube ich, auch Diedrichsen. Wer glaubt, heute als freier Sinnstifter und Erbauungsproduzent davonkommen zu können, ohne sich zum Affen zu machen, der lügt quasi.
Ja, genau, diese auf sich blamieren und keine Angst haben, ich glaube, er nennt es keine Angst davor haben, keine Coolness oder Coolness-Defizite zu haben.
Das widerspricht ja total diesem Indie-
Ja, Boy, diesem Indie Sachen und
Post-Punk irgendwas, wo es immer um die coole Pose ja irgendwie geht und so.
Und da fand ich auch die Klammer toll, weil da geht's ja dann auch wieder um die Stimme, ne? Also selbst wenn sie dann nur nicht perfekt da und da vielleicht einen Ton trifft oder irgendwas, keine Ahnung, dann ist das total in Ordnung. Und das fand ich irgendwie so ein schöner Bogen auch zum Anfang des Textes so zurück. Und ich finde, er, Dart ist auch so ein bisschen bestätigt, vielleicht von dieser Grammy, Aufführung, wo sie live aufgetreten ist, was ich vorhin kurz angesprochen habe, wo sie dann irgendwie sagt, ihr kennt doch alle den Song, jetzt macht doch mit. Ja. Also auch diese Lust auf Pop, ja. Und wir können uns jetzt eigentlich verlieren. Also was ich auch noch toll finde, ist diese Beschreibung, geht's wirklich um Sex? Mhm. Oder geht es nicht eher um Selbstfindung und Selbstverlust, dass das gleichzeitig stattfinden kann und auch durchaus so eine Ich-Ekstase ist? Also vielleicht hat man sie auch hier und da falsch verstanden. Ne?
Ja, ich hatte auch großen Spaß beim Lesen und ich finde auch, ich ärgere mich ein bisschen, dass das Buch noch nicht draußen war, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, weil ich habe über den Poptimismus geschrieben, dass eben so Popstars wie Miley Cyrus so immer mehr ernsthaft besprochen werden und da hätte ich das super gerne als Beispiel irgendwie genannt, dass so jemand wie Dietmar Dart jetzt ein 100 Seiten pinkes Buch über Miley Cyrus schreibt, schon cool einfach.
Aber bei euch beiden klingt das so ein bisschen an. Du hast das am Anfang gesagt, hey, ja, er ist ja Kommunist und Marxist und bei dir höre ich das gerade aus und ein bisschen raus, als ob sich das jetzt irgendwie so widersprechen würde. Ich finde, das macht er im Bild.
Verwundert schon.
Also ich habe auch ein bisschen, es gibt einen Punkt, den ich sehr seltsam finde, der so am Ende eintritt. Und da habe ich so das Gefühl, er möchte dann noch mal was mitgeben. Irgendwie, also Dart. Und versucht, das ist so das, was ich halt kritisieren will. Er versucht, so Miley Cyrus ein bisschen als Hebel für etwas zu benutzen, was ein höheres Anliegen von ihm ist. Und ich bin an sich, ich finde das auch gut, sehr optimistisch über Pop zu reden. So, und ich mag das auch nicht. Das schreibt er ja auch irgendwie hier. Deshalb ist eine rein entlarvende Popkritik, ne, irgendwie total witzlos. Da würde ich ihm zustimmen. Absolut. Aber er versucht trotzdem ja so ein bisschen was davor. Und zwar, das ist ja so auf den letzten 4 Seiten. Da versucht er ja irgendwie so ein bisschen dieses Phänomen Miley Cyrus als etwas zu nehmen, was so exemplarisch dafür stehen kann, dass junge Leute, ne, so nennt er es dann, auf Seite 97, junge Leute, die sich von Popmusik dazu inspirieren ließen, aus vorgefertigten Lebensbahnen auszubrechen, also in der Vergangenheit, hatten eine Welt in Sichtweite, die zwar verlangte, dass man die allzu rasch rauschhaften Teenager-Experimente irgendwann einstellte, sich anpasste, die Hörner abstieß und sich irgendwo anstellte. Ne? Also erstmal die Möglichkeit, über die Erfahrung von Popmusik oder Popfiguren das Gefühl zu haben, ich kann hier was sein oder ich kann mich so und so geben und so weiter. Mhm. Und daran macht er irgendwie, das ist dann der Sprung, den er macht. Das ist ja irgendwie Beispiel genug dafür, dass doch Leute in der Lage sind, die vorgefundene Welt, die sie sehen, für veränderbar zu halten. Und den Sprung müsste er mir nochmal irgendwie erklären, dass nur weil man Miley Cyrus sieht und was sie auf der Bühne macht und was sie performt und was sie singt, dass das irgendwie in den Leuten auslöst, aha, die Welt, wie ich sie vorfinde, ist etwas Veränderbares. Ja, also ich würde mitgehen, okay, so wie, ne, wir hatten ja gerade das besprochen mit dem Schaumstoff-Ding, so, dass Dinge, die für was anderes gedacht sind, anders eingesetzt werden, okay. Aber ist das die Veränderbarkeit, auf die Dart hier heraus will?
Ich finde, ich muss gestehen, dafür, dass es ein letzten Endes eigentlich ja ein Buch ist über eine Popkünstlerin, gibt es doch ganz viele sozialkritische Stellen, auch so einen, so einen linken Impetus auf jeden Fall, wenn er da dieses Walt Disney Imperium beschreibt am Ende, ja, mit dem sich ja Miley Cyrus am Ende dann durchaus in dem Sinne angelegt hat, weil sie hat dann wieder mit diesem Konzern kooperiert, aber dann eben viele, viele Jahre später als zu Beginn ihrer Karriere und da hat sie dann die Arbeitsbedingungen quasi bestimmt. Also es ist zumindest ein kleiner Sieg. Klar, also die soziale Frage oder die Systemfrage klärt es jetzt nicht, aber es ist ja dann noch, es ist so ein Zeichen von Hoffnung, dass er, glaube ich, liest. Ne? Und es gibt eine Stelle, da schreibt er die eine Geschichte, die davon handelt, dass eine Person sich nicht kaufen lassen will, sich aber auf Zeit vermieten muss, um an die Mittel zur Emanzipation zu kommen, die sie dann auslebt. Und da bringt er ja als Beispiel dann dieses Flowers-Video. Das wäre so ein bisschen meine Kritik am Buch, aber das ist der, ich glaube, einfach dem Umfang geschuldet.
Ja.
Vielleicht 2, 3 Bilder weglassen und noch ein bisschen über das letzte Album schreiben. Das kommt mir hier leider ein bisschen zu kurz, weil das finde ich, ist echt eine schöne Platte. Mhm. Es gibt ganz viele Bilder auch da drin. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das finde ich irgendwie so toll. Am Ende diese Pop-Up-Figur von Miley Cyrus und im Hintergrund ist es die Marx-Ausgabe von ihm. Es ist das, auf der letzten Seite das Foto, da sieht man diese Pop-Up-Figur von ihr und nee, es ist die Kant, Kritik der reinen Vernunft. Seine.
Ja, das, wie gesagt, das versucht er ja dann irgendwie zusammenzubringen. So. Das finde ich ein bisschen ungelenk vielleicht. Ich will mich da jetzt auch gar nicht drauf versteifen, so, weil also das, was er schreibt, ja, da bin ich eigentlich voll dabei. Ich sehe noch nicht ganz, wie jetzt Miley Cyrus da reinpasst in dem. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man Miley Cyrus jetzt nicht hier große Systemkritik machen will. Klar, das wäre ein Maßstab, den dürfte man nicht auf sie anwenden. Das wäre fehlerhaft. Es ist nur so ganz lustig. Und dann bin ich eigentlich auch durch. nur einen kurzen Punkt. Ich muss kurz eben die Stelle finden. Ach ja. Er sagt ja auch resignierend, das, was ich gerade zitiert hatte mit junge Leute und so weiter und so fort, Welt verändern. Danach sieht es im Moment nicht aus. Also das ist für ihn dann schon auch klar. Mhm. Und dann sagt er halt auch das, was du, glaube ich, gerade so meintest. Aber das bedeutet nicht, dass Glücksversprechen und inspirierende Popimpulse nicht mehr gebraucht würden. So, okay. Aber dann würde ich trotzdem fragen, ne, Glücksversprechen, wovon denn eigentlich? Also ist es dann wirklich das, dass man Miley Cyrus als ein Role Model sieht von, ich kann mich dann vielleicht auch so frei gestalten wie sie, habe ich aber überhaupt die Möglichkeiten dazu und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die würde ich kritisch einfach anfragen, wenn ich die Gelegenheit hätte, mit Dart mal darüber zu sprechen. Weil ich eigentlich glaube, dass sie das ähnlich sehen würde, aber aufgrund des Platzmangels
ich glaub, daran
ist es erstmal so, wie es ist.
Ich musste beim Lesen immer die ganze Zeit dran denken an ein Buch von ihm, das heißt 14 Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Da geht es auch unter anderem, es ist, glaube ich, so eine Art Briefroman von ihm, ist schon lange Zeit her, dass ich das gelesen habe. Und da ging es aber auch um Heavy Metal, es geht da auch um Nacktheit und so weiter. Und im Grunde versucht er das, glaube ich, wenn ich das richtig entsinne, dass das eben auch so Sachen sind, die kann man nicht so schnell abtun als, ach ja, Kulturindustrie halt, Kulturindustrieprodukte, sondern da gibt's so bestimmte Sachen, die vielleicht dann doch aufzeigen können, was gerade bei uns in der Gesellschaft falsch läuft. Also
oder
so Schlupflöcher von der Kulturindustrie vielleicht auch. Ja, also das. Ja. Aber klar, es ist ja auch ein Buch, man merkt, wir sind so drin, ne? Also so, wir kommen mir vor wie
wir
so ein Lese-Uni-Kreis hier gerade.
Ja. Mir fehlen noch 30 Seiten, ich bin ganz ehrlich. Aber.
Also gibt es noch die Chance, dass du Dietmar Dart dazu interviewen kannst?
Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Wo? Wir haben ja dann jetzt schon geredet, das ist ja wie gerade, wenn wir dann reden, dann sind wir wieder an einem anderen Punkt.
Als Nachbesprechung vielleicht einfach nur.
Okay. Herr Dart,
oder nächste Folge.
Ja, bitte.
Nächste Folge, wir drei mit Dart.
Boah, dann Dann dürfen wir aber 3-4 Stunden einplanen.
Okay, ich würde sagen, es hat sich jetzt mal ausgedietmadatet. Wir gehen weiter. ich habe es in unserer Outline Recommendation Corner genannt, angelehnt an den IndieCast Podcast. Wir haben alle noch ein Album dabei von diesem Jahr, was wir toll finden und euch gerne mit auf den Weg geben möchten. Ich fange einfach mal an. Und zwar ist es Tiger's Blood von Waxahachie. Es kam jetzt vergangenen Freitag am 22. März raus. Es ist theoretisch ihr 6. Album, aber fühlt sich an wie ihr 2. Album. Das liegt daran, dass St. Cloud, ihr Album von 2020, was im März damals rauskam, also genau mit Corona ungefähr, so wie ein Neustart war eigentlich für sie. Ich glaube, sie beschreibt das in Interviews auch als eine Wiedergeburt. Und in einem Pitchfork-Interview hat sie auch vermutet, dass mit der Platte wohl ihr Publikum sich verdoppelt hat. Also das war... vorher war sie noch nischiger und ich glaube damals war sie...
Ich habe sie auch erst dadurch wahrgenommen,
muss ich auch zugeben. Ich kann mich noch erinnern, sie war in der Jahresendliste von Pitchfork hinter Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, und da habe ich es dann auch erst gefunden. Was auch so mit geschwungen ist bei St. Cloud, warum das auch so als Wiedergeburt oder warum das so das Narrativ war, war, dass das erste Album, nachdem sie sober war, was sie nach dem Alkoholentzug aufgenommen hat, und deswegen hat das auch, sie beschreibt das als eine Klarheit und so. Und das war eine ganz deutliche Hinwendung zum Country. Vorher war sie noch mehr Lo-Fi, Indie und auch so ein bisschen rotziger, und hat sich dann mit dem Produzenten Brad Cook zusammengetan und dieses schöne Country-Album vor 4 Jahren gemacht, an den Tiger's Blood schließt daran jetzt sehr schön an. In einem Interview mit Stephen Hayden, den ich vorhin schon erwähnt hat, nennt sie ihre Diskografie auch Pre-Bread und Post-Bread. Also sie macht da so einen klaren Cut. Der Produzent ist anscheinend sehr wichtig für sie.
Das kann man mit Bread auch gut machen, auf jeden Fall. Ja, vor allem.
und in diesem Country-Sound funktioniert sie auf jeden Fall sehr gut, auch noch besser als in dem Sound, den sie vorher hatte. Was ich auch ganz spannend finde bei dem Album ist, dass das so dieses Alkoholentzug-Narrativ jetzt so ein bisschen, also es schwingt immer noch mit, aber was jetzt so der Aufhänger ist, den sie in Interviews immer wieder gesagt hat, ist so, dass sie die Idee von dem leidenden Artist, der so... mir geht's schlecht und ich schreibe das jetzt auf und dann erzähle ich euch davon, das will sie so ein bisschen wegmachen und so ein bisschen sagen, ja, ich bin jetzt einfach, ich lebe jetzt so mein Leben und ich mache jetzt ein Album darüber und das wird auch gut. Und umso schöner ist, dass es auch gut geworden ist. Habt ihr es auch gehört, das Album?
Ja, klar. Ja,
auf jeden Fall. Ich muss aber auch gestehen, dass es kam ja am gleichen Tag raus wie das Adrian Lenker Album.
und auch ganz toll.
Ja, das, also... Da muss ich sagen, da ist Waxahachie so ein bisschen untergegangen, leider.
Ich glaube mir nicht.
Okay.
Cool. Ich bin dankbar, dass du es ausgewählt hast, weil ich hätte es vielleicht in diesem Quartal irgendwie übersehen und ich finde das ganz toll. Mhm. Das ist eine super Platte, finde ich. Also total schöne Amerikaner-Aufnahmen, total nicht abgehoben. Ne? Also es hat nicht mehr so diese Punk-Note drin. Hier und da blitzt es noch so ein bisschen auf von früher. Und nee, ich finde es sehr schön, auch was die Themen angeht. Du hast ein paar ja schon angesprochen.
Voll.
Ja.
Was bei mir, glaube ich, noch dem Album so einen Boost gibt, ist, dass MJ Landerman, das ist der Gitarrist von Wednesday, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, der auch ein ganz toller Solokünstler ist, der spielt auf der ganzen Platte E-Gitarre und singt bei, ich glaube, 4 oder 5 Songs Backing Vocals. Das sind auch die tollsten Songs, finde ich. Und von dem bin ich Ultra-Fan und ich finde cool, dass der da jetzt auch irgendwie...
Interessant, dass die dann so zueinander finden.
Voll. Und ich glaube, das liegt daran, das habe ich in fast jeder Besprechung zu der Platte gelesen. Überall haben sie geschrieben, die Autoren, dass Indie und Country in den 2020er Jahren bisher immer näher zueinander gekommen sind. Adrian Lenker und Big Thief sind ein Beispiel.
Mitski, wie wir auch beim letzten Mal besprochen
Mitski,
haben.
Mitski, genau. Und jetzt ja sogar nächste Woche, ne, diese Woche, also was ist das? 29. bringt Beyoncé ja sogar ein Country-Album raus, also dann sogar auch in der Welt ist es angekommen.
Wie heißt
irgendwie.
Das nochmal? Das hat doch, glaube ich, schon einen Namen.
Cowboy Carter.
Ah ja, genau. Ja.
Ja.
Wir können ja auch nochmal über Dietmar Tartsch jetzt auf das zur Cowboy-Welt. Nein, kleiner Scherz. Keine Sorge.
Hat er keine 100 Seiten über die Cowboy-Kultur geschrieben?
Nee, ich finde auch, weil ihr das gerade so ansprecht, also ich musste so ein bisschen, habe auch das Gefühl, dass in diesem Jahr, wenn man so ein bisschen größer drauf schaut, irgendwie so Noah Kahn, auch so diese ganzen erdigen Dudes, die jetzt die Akustikgitarre wieder rauspacken. Banjo ist ja bei ihr auch ein wichtiges Instrument auf der Platte, dass es irgendwie wieder so ein bisschen die Zeit ist für diese, ja, wie sagt man, Realness, Echtheit oder erdig halt, ne? Erdige Rock-Sounds irgendwie, so Storytelling auch bei ihr jetzt. Das ist ja doch sehr...
Ich musste dann auch irgendwie so ein bisschen hier an den Oliver, wie heißt der, Oliver Anthony denken, dem Song Richmond, Go to Richmond und so weiter. Das halt irgendwie, also es ist dann irgendwie, es sind die gleichen Versatzstücke, die so im Country halt so existieren und auch wie die Leute aussehen, ne? Aber was so an Inhalten drin passiert, ist irgendwie nicht mehr so das. Irgendwie, also das ist so ein bisschen, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen progressiver so, aber man versucht vielleicht den Country so ein bisschen mehr von diesem Image wegzuholen, das ist nur in den Südstaaten da irgendwie und so, so ein bisschen, ja, man viele verbindet damit so, ich will das jetzt nicht böse sagen, so also Redneck-Kultur und sowas. So was
Konservatives irgendwie.
Konservatives und das sind alles Republikaner, die das hören und spielen und so weiter. Das hat sich dann mit Taylor Swift schon so ein bisschen aufgeweicht.
Stimmt.
Ne? Und jetzt immer mehr. Ne? Und das ist schon eine interessante zu beobachtende Entwicklung, wenn dann auch eine Beyoncé dann eben sich da...
Ja, ich glaube, was habe ich mal gehört im Radio tatsächlich, dass auch das Banjo, ich weiß nicht, ob es das Banjo war, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument auch für die Country-Musik, dass das auch eigentlich von schwarzen Menschen in die USA erst gebracht wurde. So, ne? Und das ist in dem Sinne...
Man denkt ja so, das ist das weißeste Instrument, was
es gibt. Ja, und das ist natürlich auch völliger Quatsch.
Ja,
genau. Und ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt so bei den Themen, ich meine, Country Music war immer so, ne, auch, also nicht immer, aber viel Country Music, ein Schmerz, Traurigkeit, eine gewisse Einsamkeit. Und ich weiß nicht, du hast es noch mehr gehört als wir, Lennart. Also, du hast ja schon gesagt, um was es geht, auch um Co-Abhängigkeit beispielsweise, um auch traurige oder eine Liebesgeschichte auch. Ganz unromantisch erzählt in einem Song.
Right back to it, ja.
Genau, so das sollte, glaube ich, hat sie auch mal gesagt in einem Interview, ein ganz unromantischer Liebessong sein, so Ebbe und Flut. Also man kommt nicht wirklich ohne einander aus, aber miteinander ist auch, ja, geht so. Ja. Irgendwie so, dass, also es ist ja jetzt keine glückliche Platte.
Nö, überhaupt nicht.
Ich hatte jetzt halt nur so ein bisschen gedacht, ne, weil so im Vorfeld angekündigt, man möchte nicht mehr den zerrissenen Künstler, Künstlerin geben.
So,
Es ist halt, es ist auch so ein Country-Sound. Ich finde, es ist kein Country-Album eigentlich. Ich finde, es ist ein Indie-Album mit Country-Instrumenten.
Ja,
oder?
Also zum Beispiel bei dem Adrian Lenker-Album, da ist sie ja auch mit Cowboy-Hut drauf. Und ein Kumpel von mir sagt, ich höre mir das nicht an, Cowboy-Hut. Und ich so, doch, mach mal. Nach zwei Songs, oh Alter, danke. So.
Aber das wird auch immer hipper, auch in dem schon erwähnten Pitchfork-Interview sagt sie auch, dass sie immer mehr so von Brooklyn-Hipstern hört, die nach Nashville ziehen und Cowboy-Hut tragen.
Ja.
Also anscheinend ist das irgendwie in so einem, manche finden es auch wieder cool irgendwie.
So Country-Hipster oder so, hatte ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte. Die nächsten Jahre, aber nun gut.
Wollen wir zum nächsten Album gehen?
Philipp, möchtest du?
Philipp?
Können wir machen. Ich habe mitgebracht Where's My Utopia von der britischen Band Yard Act. Zweites Album dieser Band, die um vielleicht so ein bisschen die Brücke zu schlagen über ein Thema, das wir schon hatten, die waren, glaube ich, auch auf der BBC Sound-Off-Liste, ich glaube 2022. Auch da eine der wenigen Bands, die in den letzten Jahren, also jungen Bands, Nachzügler-Bands, die größer geworden sind. Wie gesagt, das ist jetzt die zweite Platte, mitproduziert, also die Band mit, wie heißt da, Remy Kabaka Junior von den Gorillaz. Und es ist echt super, finde ich, abwechslungsreich geworden, macht echt Spaß, fühle mich da sehr unterhalten. Es hat auch da wieder ein bisschen was Musicalhaftes, weil so viel Unterschiedliches drin ist, Disco ist drin, fast schon so ein bisschen Afrobeat inspirierte Sachen hier und da zumindest, und es ist eine, Streicher hört man auch, und es ist eine Post-Punk-Platte. Es gibt lange Songs, es gibt sehr kurze Songs, es gibt ja auch diesen Song We Make Hits und dann eben auch wieder so einen 7,5-Minuten-Song, der mir persönlich mit am besten gefällt, aber vielleicht reden wir da gleich noch drüber.
Ja, können wir gerne machen, weil für mich ist das auch der große Wurf des Albums auf jeden Fall. Ist wahnsinnig guter Track.
Ja, den We Make Hits, den habe ich mir, ich habe auch für Kaputt als Teil einer Dreifachbesprechung über dieses Album geschrieben, und da habe ich den auch so als Aufhänger genommen. Ich hatte ja gerade schon den Poptimismus erwähnt und dass jetzt so eine Post-Punk-Band irgendwie einen Song macht, We Make Kids. Und ich glaube, sie beschreiben sich ja in dem Song auch als Post-Punk's latest poster boys und sagen dann am Ende aber, and if it's not a hit, we were being ironic. Also so alles irgendwie so ein bisschen Meta und
Ich möchte hier ungern dann quasi wieder den Miesepeter geben.
Bitte mach das.
Dafür bist du ja da, Nicole.
Ja, ja.
Widerspruch, bitte.
Also als ich das Album das erste Mal gehört habe, war ich richtig enttäuscht.
Ach krass.
Weil ich das erste Album so toll fand und irgendwie hat das mit dem zweiten auch nicht mehr da, für mich so dazu gepasst. So. Und ich wollte dann aber auch nicht so dieser Trottel sein, der so, das erste Album war viel geiler und alles, was jetzt kommt, ist irgendwie Schrott. Aber irgendwie hat mich so diese generelle Stimmung des ersten Albums viel, viel mehr abgeholt, weil er dann auch so brabbelig seine Geschichten über die Instrumentierung gelegt hat, aber es wirkte auf mich stimmiger.
Als mir das, ist genau andersrum.
Ja, es ist ja krass, dass das dann so ist, weil irgendwie so wie der Rich vom ersten oder der Tall Poppies oder so, da fand ich das so geil, weil das hatte da noch diese Post-Punk-Rotzigkeit irgendwie und gleichzeitig so Mad British Men irgendwie. Das ist dann etwas, was ich glaube ich, was mich einfach subjektiv sehr krass abholt. Und dann war ich beim ersten Mal reinhören echt enttäuscht. Dann hatte ich noch deine, also Lennarts, Gedanken dazu gelesen, auch mit Pop-Optimismus und war dann so, nee, das will ich alles so nicht. Und ja, ich habe dann, muss ich gestehen, also erstmal nicht nochmal reingehört, aber dann jetzt in so Vorbereitung für unsere Aufnahme. Und ich muss wirklich zum Teil revidieren, weil es ist wirklich doch ein gutes Album und macht auch Spaß und ist gut. Und als ich dann nochmal den Blackpool Illuminations gehört habe, diesen 7-Minuten-Track, da war ich halt wirklich völlig von den Socken geholt, weil.
Wirklich schön, ja.
Ja, es geht ja so ein bisschen, ne, um diesen Traum, es mit der Band irgendwie so zu schaffen. Es gibt ja auch einen Song, der Dream Job heißt. Und genau das ist ja bei Yard Act wirklich sehr schnell eingetreten, dass sie so erfolgreich geworden sind, international am Touren und so weiter. Und jetzt geht's eigentlich eher so ein bisschen um den Struggle und um die Schwierigkeiten, auf Tour zu sein. Gleichzeitig weiß die Band, dass das mit ganz vielen Privilegien verknüpft ist und dass das ein großes Glück ist, den Job, den die da machen. Und dann geht es eben auch darum, auf Tour zu sein. Der Sänger James Smith hat ja aufgehört, beispielsweise zu trinken. Der erste Song fängt schon an, dass er, also er ist Papa geworden, dass er eigentlich seinem Sohn, glaube ich, einen Brief schreibt und gerade gut dabei ist, sage ich mal, und man weiß gar nicht, findet man das jetzt lustig oder ist es eher so
tragisch,
ja, tragisch, dramatisch und ja, dann gibt's halt diesen Song, der 7,5 Minuten lang ist, ja, Blackpool, wie heißt der, Illuminations glaube ich, ne? Ja. Blackpool Illuminations und Blackpool, glaube ich, ein Ort an der im Westen von England, wo er früher nämlich immer Urlaub gemacht hat mit seinen Eltern. Und selber da so ein irgendwie so eine Art Unfall hatte, also sich wehgetan hat und das alles aufschlüsselt. Und dieser Song, das ist das Besondere, der hat ja den Modus einer Therapiestunde. Also er erzählt da ja wirklich, wie so Mike Skinner des Streets mäßig, er brabbelt.
Führt er mit sich selber ein Gespräch da
eigentlich? Ja,
jemand antwortet auch
zwischendurch. Da ist ein Therapeut dabei. Ja. Und der sagt, also sorry, ich wollte dich nicht, wie wir gerade hier, wo warst du nochmal? Ah ja, Faden verloren. Und es ist so ein richtiges Gespräch zwischen den beiden und er...
Ich dachte erst, er führt mit sich selber ein Gespräch.
Nee, es ist kein Selbstgespräch und es ist der Wahnsinn, weil er mit seinem Therapeuten da spricht und er diese Kindheitsszene so aufschlüsselt. Da geht's halt auch um Wasser, weil ich glaube, er fällt ins Wasser oder so weiter und es geht ja auch um Alkohol und noch anderes und dann endet der Song aber sehr hoffnungsvoll, weil er ja dann auch selber mittlerweile, wie gesagt, schon Papa ist und so weiter.
Und dann
weiter.
Spricht er zu seinem Sohn dann auch irgendwie, glaube ich, so am Ende, ne? War das auch in dem Song?
Das kann man so sagen, ja, genau. Und es ist total, total Schönes und dass er eigentlich so erkennt, hey, diese Utopie so ausmalen, ob das immer so viel bringt und ob man sich nicht eher so ein bisschen im Lauf der Dinge auch hin und wieder einfach hingeben muss. Das ist ein total schönes Album, hat mich auf jeden Fall sehr berührt und
also das war das, was
mehr als viele andere Post-Punk-Bands gerade.
Ja, von denen es ja viele gibt.
Ja, doch, da kommen einige oder sind einige und ich gehe da eigentlich auch mit zu dem, was ihr da sagt. Und mich hat, glaube ich, was mich am meisten gestört, war dieses Konzept Utopie. Ich habe am Anfang nicht so ganz gerafft, dass es da auch kritisch gesehen wird. Also ich dachte, es ist eher so, wir müssen jetzt zurück zu einer Utopie und uns ausmalen, wie es besser sein könnte. Weil da würde ich halt überhaupt nicht mitgehen.
Nee, aber das ist ja eigentlich genau. So, die Utopie ist enttäuschend. So
ja,
für
richtig.
Ihn, so,
und da muss ich halt auch nochmal festhalten, wer sich mit Utopien beschäftigt, es tut mir leid, das ist leider bescheuert. So, weil ab dem Moment, wo man das tut, hört man auf, über die echte Welt nachzudenken. von daher finde ich das gut, dass das im Endeffekt kritisch gesehen wird.
Ich weiß nicht, was Adorno dazu sagen
würde. Den habe ich eigentlich gar nicht als, ich hätte noch ein Marx-Zitat theoretisch dazu, aber droppe ich das jetzt?
Nee, vielleicht, ich würde noch, es gibt einen ganz tollen Song, mein Gott, wie heißt er denn auf der Platte, den würde ich noch kurz empfehlen wollen. Ich glaube, jetzt habe ich den Titel vergessen. Down by the Stream. Also Stream, auch da wieder Wasser, so eine, ne, so eine, es fließt und so weiter. Und da, das fand ich auch so krass. Da erzählt, da entschuldigt er sich, weil er anscheinend, ich weiß nicht, ob es biografisch geprägt ist, aber hier und da ist davon auszugehen, dass er früher auch mal eine Person, ich glaube, in der Schulzeit gemobbt hat.
Ah, ja, ja.
Und dann er sich vorstellt, wie überfordert er wäre, wenn er erfährt, dass sein Kind auch in der Schule auch jemanden mobbt und wie sauer er dann wäre. Und er wird ihn ja packen und schütteln und laut schimpfen. Und natürlich wird er genau durch diese Art einen Fehler machen und im Grunde wieder so eine Negativität reproduzieren. Er beschreibt das ja auch so als Zirkel. Ja. Das fand ich auch echt stark, weil es auch oft auf diesem Album um die Frage geht, hey, wie geht man denn mit Leuten um, die sich dann auch wirklich entschuldigen, ganz konkret, die auch Reue zeigen, die auch reflektiert haben. Was machen wir dann mit denen in unserer jetzigen Gesellschaft? Ist es nicht dann auch okay, dass man da sagt, okay, das akzeptiert man jetzt und dann ist halt auch wieder gut. Also gibt man Leuten, die ja Fehler eingestehen, dazugelernt haben, auch wieder eine Chance. Und ich finde, das ist durchaus auch eine, auch wenn es eine sehr persönliche Platte ist, gibt es da durchaus, wie gesagt, diese Momente, wo es um gesellschaftliche Themen geht. Ja. Und das macht er, finde ich, ziemlich gut.
Voll. Und super Gitarrist, finde ich. Ich finde den Gitarristen total toll. Weswegen ich mich auch total freue auf, dass die beim Haldern Pop Festival spielen. Hm. Bist du eigentlich auch wieder da? Ich hatte dich da einmal gesehen vor Jahren, da kannten wir uns aber noch nicht. Hattest du Marisa getroffen und
ich hab das vor. Es ist ja mein Lieblingsfestival.
Meins auch, ja.
Ich bin noch nie da gewesen.
Ja, ey. Was? Nikolai. Komm mit.
Darf man denn überhaupt einen Kaputt-Podcast aufnehmen, wenn man noch nie am
Nee, ganz tolles Festival. Am Niederrhein. Mhm. Ja.
Nikolai, dein Album.
Ja, ich breche so ein bisschen mit dem Genre. Das habe ich schon quasi bei unserer Plattenbesprechung beim letzten Mal gemacht. Das Album, was ich mitgebracht habe, was mich jetzt im ersten Quartal wirklich umgehauen hat, ist das von dem Hamburger Rapper Jatze. Das heißt Neuen Leben. Und ich kannte ihn vorher nicht. Ich bin sehr dankbar über unseren Musik-Nerd-Talk-Austausch bei WhatsApp. Weil da einige auch mit drin sind, die dem Deutschrap deutlich zugeneigter sind, als ich es eigentlich bin. Aber ich höre dann trotzdem immer wieder auf die Empfehlung rein und so weiter. Und dann hatte ich die Single, die vor dem Album kam, Mohnblumen, mir angehört und fand es überragend. Und war dann sehr gespannt auf das Album. Und dann ein anderer Kumpel, mit dem ich auch zusammenarbeite, der organisiert das Tape-Fabrik-Festival in Wiesbaden. Der sagte dann auch, ja, mega krass, ich durfte ins Album schon reinhören. Wir haben den auch gebuckt und so, das wird heftig. Dann war ich dementsprechend schon im Vorfeld sehr gehypt. Und das sollte sich halt komplett bestätigen. Also ich habe das leider nur noch sehr, sehr selten, dass ab dem Moment, wo ich ein Album das erste Mal höre, ich das Bedürfnis habe, nochmal und nochmal und nochmal. Und hier war es so, weil also der Jatze, ein typischer Underground-Rapper, ich meine, der hat schon mega viele Tapes irgendwie raus und so und eigentlich eher so Trap-lastig und eher so ein bisschen auf Fun und Spaß ausgelegt. Und jetzt ein Album, was so super, super persönlich ist, über ihn selbst, seine Erziehung und so, sein Upbringing quasi. Und was das Ganze meines Erachtens so heftig macht, ist, dass er so einen assoziativen Rap-Stil hat. Also es ist dann zwar irgendwie Storytelling, aber nicht so, ich habe mir jetzt eine Geschichte überlegt, die erzähle ich euch chronologisch von A bis Z, sondern einfach so, was mir so dazu einfällt, irgendwie zu dem Thema. Und allen, denen ich das gezeigt habe, die waren so, ja, es erinnert mich voll an Action Bronson.
Das habe ich auch gedacht.
Von dem habe ich tatsächlich noch nie was gehört. So, okay. Und ich habe mich auch noch nicht da reingehört, so, aber muss ich jetzt auch mal machen. Und das passt sehr, sehr gut, weil alle Tracks auf dem Album sind produziert von Dexter, so, dem alten Beat-Genie. Und die sind halt teilweise beatless. Und der erste Track Atlantis, das ist so, du bist halt so direkt so voll eingesogen, weil das auch so, das ist nur sehr, also fast so Post-Rock-mäßige Instrumentierung, die da stattfindet. Und dann rappt er da drauf. Und eigentlich kann er nicht so richtig, man könnte meinen, er würde Probleme haben, den Takt zu halten, aber er ist trotzdem so on point. Und die Zeilen, also dadurch, dass das halt so assoziativ ist, catchen einen die Zeilen auch immer so, die so kommen, weil du nicht so richtig einen Plan davon hast, so was kommt jetzt als nächstes. Und dann haut der auf einmal so ein One-Liner raus, eine Punchline, wo man sich fragt, so, boah, wo kam die denn jetzt auf einmal her? Also das macht sehr, sehr viel Spaß und thematisch geht's sehr, sehr extrem, so ein bisschen um seine spirituelle, religiöse Erziehung von den Eltern, die, also jetzt nicht zwangsläufig religiös im Sinne von Christentum oder so, aber so ein bisschen in die Richtung so Hippietum, LSD-Trips und so weiter, was ja auch sehr, sehr schnell religiöse Komponenten kriegen kann in der Spiritualität und wie es dann für ihn war, sich davon überhaupt erstmal zu befreien, davon zu lösen. Und auch wenn es jetzt ein sehr extremes Beispiel ist, aber ich muss so ein bisschen an Elementarteilchen von Welbeck denken, weiß ich, ob ihr das Buch gelesen habt, wo auch dann eben diese zwei Brüder beschrieben werden. Der eine führt ein sehr trostloses Leben, der andere ist irgendwie sexuell total verkümmert. Und dann wird das so ein bisschen im Buch so auf die Erziehung der Eltern geschoben, die halt auch so Alt-60er gewesen sind, die den Kindern total Freiraum gelassen haben. Und dann waren sie so Teil von Orgien und so und all sowas.
Den Film gesehen, Christian Ulm, ne?
Ja. Aber da musste ich so ein bisschen dran denken irgendwie. Ne, natürlich ist jetzt Jatze keiner, ne, so sexuell verkümmert ist, um Gottes Willen, aber so wie er so ein bisschen diese Konsequenz beschreibt, wie es dann eben war, sich davon loszulösen, das hatte mich sehr daran erinnert. Und dann gibt es halt so eine Track-Trilogie, die ist relativ am Ende des Albums. Einmal Freitag der 13., dann Neun Leben, also eine Titeltrack, und dann Einstein. Und Einstein ist wirklich ein Punchline-Gewitter, wo es eben genau darum geht. Und da sitzt wirklich jeder Satz, unter anderem auch der Jürgen Würgen ist für heute Abend der Plan gewesen, so, wo ich nie gedacht hätte, dass eine Zeile, die so klingt, so gut in einen Track passt. Also es ist wirklich unfassbar. Ja, also es ist relativ kurzweilig, sind glaube ich nur 9 Songs.
Mein Leben passt ja zum Titel.
Ja,
es gibt einen Bonus-Track.
Gut, dass du sagst.
Wow.
Ja,
Alter. Habe ich lange für...
Scheiße. Ich rede mir in den Mund fusselig und du bringst eigentlich den geilsten Fact der ganzen Platte.
Es gibt aber einen Bonus-Track, glaube ich.
Ja,
es gibt
genau.
10, dadurch sind es schon wieder 10 Stücke.
Mist. Okay, nee. Nee, gut, danke, dass du mich drauf bringst, Alter. Sehr gut.
Ich fand,
wie hast du das Ding gehört, Lennart?
Ich fand super, das Album. Ganz toll. Ich habe da auch noch gedacht, ich wusste gar nicht, dass du es aus der Musik-Nerd-WhatsApp-Gruppe hast. Da habe ich noch gedacht, boah, ich höre beim Deutschrap, ich höre jetzt nur noch die Sachen, die Nikolai mir empfiehlt, weil beim letzten Mal hattest du ja mehr Soli schon empfohlen und der ist total mein Favorite geworden. Und ich glaube, bei dem wird das jetzt auch so kommen. Ich fand das großartig. Werde es, glaube ich, noch oft hören. Vor allem die Action Bronson, der Action Bronson Vergleich, den hatte ich auch direkt in meinem Kopf gezogen und den mag ich sehr und das jetzt auf Deutsch nehme ich.
Ja, also ich finde ja erstmal so Kritik an Religion oder auch Esoterik, ne? Er streut da ja immer wieder so Samples, also ich weiß nicht, aus Film oder Hörspielen,
genau,
weiß nicht, oder irgendwelchen
von Moneyboy
oder so. Auch einmal von Moneyboy, ja gut, der hat jetzt nicht so viel mit Esoterik zu tun. Aber finde ich natürlich erstmal ganz...
Ansichtssache.
Stimmt. So wie das Zitat, so wie er, worum geht's da? Dass er dann auch noch zu Burger King geht und dann ein bisschen Business und so. Das hat,
ach so,
das hat so einen ganz leichten esoterischen Touch trotzdem.
Ja, aber erstmal geht's ja da, wie was er da ja zitiert, ich glaube im ersten Song direkt als Song-Intro, ne, dass man so, es geht ja um die Verbindung zum Universum, es geht ja gar nicht ums Geld und so weiter. Also diese Enthobenheit eigentlich von den realen Problemen und das... Wie sagt man, er konterkariert das ja dann, weil er ja dann durchaus auch sagt, ey, guck mal, so und so bin ich groß geworden. Also jetzt nicht super, super schwierige Verhältnisse, das nicht. Genau. Aber dass auf jeden Fall die sozialen Bedingungen, so habe ich es jetzt in Erinnerung, Einfluss haben auf das Geschehen hier auf der Welt. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, gerade so viele Songs, ein Song heißt doch Atlantis.
Paula Hartmann. Das ist der Intro-Track.
Ach, das ist schon, stimmt. Ja. Paula Hartmann hat jetzt auch einen Song draußen, der so heißt, übrigens auch eine andere Band noch, einfach weil es so ein ungewöhnlicher Songtitel ist. Ne?
Achso, dass es so ein ewiges Bild vielleicht auch ist.
Es ist ein Inselreich übrigens, so ein Mythos von Platon, hat sich auch Rudolf Steiner für interessiert.
Ach toll.
Gründer der Waldorfschulen,
hey,
Stichwort.
Herrlich. Anthroposophie.
Im Gesamtwerk ja auch so Stellen von, problematisch, ne? Also sein Werk, Stichwort antisemitische Stellen, Rassismus.
Ja.
Da geht's jetzt nicht drum, aber warum, ich dachte mir dann schon irgendwie, okay, geht's da irgendwie um Atlantis-Geschwurbel oder so, dass da auf jeden Fall so von den Referenzen, die er da reinbringt, ja.
Die Zeile ist ja auch, es pisst auf mich wie Atlantis oder irgendwie.
Ja, genau.
Es ist ja schon sehr derbe dann in dem Moment.
Ja, also generell so eine Kritik an Spiritualität höre ich daraus, haben zuletzt übrigens die Antilopen-Gang gemacht. Adrenochrom. Es ging so ein bisschen unter, weil es auch nicht gepresst wurde, auch ein Rap-Album, aber höre ich ja selten, ne? Also eine Kritik an sowas. Man hat ja eigentlich eher, dass das irgendwie so cool ist, weil Leute sich irgendwie für bestimmte Sachen da interessieren. Ich will das auch gar nicht pauschalisieren, gerade um Gottes Willen, so Spiritualität oder so, aber bei der Platte ist ja auch gut, wenn bestimmte Leute da was für sich rausziehen können, aber bei der Platte hört man jetzt eher die Kritik raus, ne?
Ja. Ich meine, wie gesagt, ich will das Fass auch nicht aufmachen, aber gerade so im Deutschrap gibt's ja leider auch dann eher so die andere Richtung, wo dann sehr viele Twitch-Streams gemacht werden oder irgendwelche Podcasts, wo dann genau das Gegenteil der Fall ist, ne? So Rothschild-Theorie und so ein Scheiß.
Ja. Vielleicht noch, das ist jetzt so, es klingt jetzt so sehr, und es ist auch deep, das Album, aber ich habe jetzt leider keine Beispiele rausgeschrieben, aber es ist auch lustig, finde ich. Also ich hatte auch total viele lustige, ich hätte jetzt gerne ein Beispiel, ich habe jetzt leider keins, aber das ist sie auch noch.
Ich kann es trotzdem nicht so ganz hypen, das Album tatsächlich, weil es gibt so ein, zwei Stücke, obwohl vielleicht spricht es sogar für den Künstler, wie heißt, ich will's, der Titel Youngins.
Ja.
Youngins, oder? Kann man sagen.
Youngins, ja.
Da war für mich nicht so ganz klar, meint er das jetzt ironisch oder nicht? Also diese Ratschläge für die jüngere Generation, keine Angst haben, Kopf hoch ungefähr so. Da war mir nicht so ganz klar, geht das jetzt in so eine unangenehme neoliberale Ecke?
Würde ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber es war nicht so ganz deutlich für mich. Und irgendwie, dadurch, dass er ja auch zum Teil, was ich gut finde, total persönlich wird, also so Familiengeschichten und dass er, warum er auch nicht glauben kann. Also ist ja durchaus auch ein Eingeständnis. Es gibt ja auch viele Menschen, denen das ist ja total toll, wenn das Leuten auch eine Kraft schenkt, diese private Sache, aber er kriegt das ja irgendwie nicht hin mit dem Glauben und so weiter. Dafür, was ich sagen will, ist dafür, dass er so emotional wird in den Texten und er hat einen Flow, gar keine Frage. Und ich mag auch diese oldschooligen Beats, hat ja oft so einen leicht jazzigen Sound.
Yeah.
Aber dafür kommt so das Emotionale nicht so ganz bei mir an. Weil ich finde, er wirkt so ein bisschen abgebrüht schon und es macht noch nicht so viel mit mir, aber trotzdem höre ich noch mal rein, weil hey, es ist ja noch nicht mal eine halbe Stunde lang und eine gute Unterhaltung bietet die Platte auf jeden Fall.
Ja. Nee, sehe ich auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht ist die Abgebrühtheit eben das, ne, so dieses vor den Verhältnissen einmal kurz so rotzig sein und vielleicht nicht dann diese super Emotionen rüberbringen.
Ich glaube, das ist es auch, was mir gefällt, dass er das nicht so, dass es nicht nur das ist, sondern so eine, irgendwie so eine, auch so ein Wettmachen davon irgendwie dann immer mal wieder auch so.
Aber ich verstehe den Punkt.
Definitiv. Okay.
Vielleicht als allerletztes noch kurz die Features, die halt draußen. Einmal beim Bonustrack ist es Young Krillin und ich glaube mit einmal der A zum J. Finde ich erstmal irgendwie geil gewählt. So von Young Krillin habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ja. Ich kenne ihn eigentlich nur von einem alten Young Huren-Track oder so. Oder
ja, Bergmanni. Ne?
Bergmanni, genau. Und den A zum J-Part, da will ich gar nicht viel zu sagen, den sollte man sich auf jeden Fall anhören, weil der ist großartig.
Den finde ich auch gut. Generell traurig, dass der ja leider nicht noch schon viel bekannter ist hierzulande. Also ich habe ihn kennengelernt durchs Casper-Album Lang lebe der Tod. Wann war das? Stimmt. 2017. Oh, ja, da war er als Feature-Rapper drauf und habe dann erst so dieses Solo-Werk entdeckt. Traurig, dass er nicht noch bekannter ist.
Ich hatte das große Glück, dass er für jemanden eingesprungen ist beim Dogville vor 2 Jahren. Stimmt, für irgendwen, den ich mir eh nicht angeguckt hätte. Aber
Money Boy.
Genau. Und das war ein super Auftritt. Also das war richtig, also gerade Deutschrap-Shows fordern mir manchmal einiges ab, aber das war super.
So, mein Bier ist leer. Ich würde sagen, an dieser Stelle danke fürs Zuhören.
Danke euch.
Danke, dass ihr dabei wart.
Ich habe euch gerne zugehört.
Und wie war das mal mit der Nummer, Neckarsulm und so?
Willst du noch zum Abschluss sagen? Ich bin es einfach nicht. Also alle, die zum Audi-Kundenzentrum wollen, bitte ruft nicht mich an oder die Nummer, die jetzt im Internet steht, die ist es, glaube ich, obwohl vielleicht sage ich das jetzt nicht, weil lassen wir das vielleicht lieber raus. So. Weil das soll ja zeitlos sein hier, der Podcast. Und dann ändern die das und dann gibt es am Ende Ärger oder so. Also alles gut.
Komm, sagen wir noch einmal tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt.
That's it for today. Thanks for listening to Talking Kaputt.
Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast.
Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one.
Bis zum nächsten Mal.
Speak soon.
Bye-bye.